So, Stechchen gut? Ja, ne? Denke schon. Quietscht nicht. Ist gut. Ich brauche mal gerade einen kleinen Zettel, so als Abstandhalter. Den klaue ich mir mal gerade. Brauchst gerade eh nicht, oder? Ja. Ich habe mal in die Bibel reingeguckt und habe da so rumgeforscht und bin da über was sehr Interessantes gestoßen. Nämlich heute möchte ich über etwas predigen, was nicht in der Bibel steht. Okay, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit, jetzt kann ich loslegen. Und zwar habe ich mal einfach so, ich habe mal einfach eine Überschrift über die Predigt gestellt, nämlich ist so die Überschrift, warum das Wort Kritik nicht in der Bibel drin steht. Okay, könnt ihr mir folgen? Also warum das Wort Kritik nicht in der Bibel drin steht. Ich habe da mal nachgeguckt und habe es nicht gefunden. Also in meiner Bibel steht es nicht. Ich habe eine Schlachter, eine revidierte. Ich habe in der Elberfelder nachgeguckt. Ich habe in der Luther nachgeguckt. Da habe ich gedacht, das wird mir zu doof. Gucke ich im griechischen Grundtext nach. Ja, da gibt es so zwei maßgebliche Texte. Reingeguckt. Das Wort Kritik steht nicht in der Bibel. Finde ich sehr interessant. Und da habe ich gedacht, hey, es lohnt sich doch eventuell darüber, sich ein paar Gedanken zu machen, wie es denn dazu gekommen ist. Weil das Wort Kritik an sich gab es in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, schon. Und wurde auch aktiv benutzt. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, naja, wenn mich das interessiert, dann muss euch das auch interessieren, weil ihr könnt ja gerade nicht weglaufen. Oder so ähnlich. Gut. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Also erstmal das griechische Wort für Kritik heißt Kritein. Ja, das habe ich auch eingegeben. Habe es nicht gefunden in der Bibel. Habe aber sehr viele Begleittexte dazu gefunden. Wie wurde denn Kritik in der damaligen Welt geübt und warum? Und was ist das für ein gewisses Stilmittel, was man damals gepflegt hat? Und es gab so zwei Superkritiker in der damaligen Zeit, die ihr bestimmt kennt. Was denkt ihr, wie heißen die beiden? Griechische Welt, Kritik, was denkt ihr? Habe ich schon lange her. Sokrates und Platon hießen die beiden Jungs. Die haben Kritik eigentlich im Wesentlichen komplett neu definiert. Haben dieses Stilmittel der Unterhaltung quasi aus der Taufe gehoben und haben das als Werkzeug genutzt in der gegenseitigen Unterhaltung. Und es gibt drei Grundprinzipien für Kritik, die die beiden quasi, ich sag mal, festgelegt haben. Das erste Grundprinzip für Kritik ist, achte nicht die Position oder den Rang deines Gegenübers. Warum war das so? In der damaligen Welt war der Rang desjenigen, mit dem ich mich unterhalten habe, sehr, sehr wichtig. Und es war dann so, wenn ich einen niedrigeren Rang war, war mir teilweise noch nicht einmal erlaubt, dass ich mit den Leuten rede. Deswegen war die Position 1, achte weder Rang noch Position meines Gegenübers, sehr wichtig. Weil nämlich die Unterhaltungsform der Kritik war die Möglichkeit, Argumente abzuwägen und eine Theorie zu bestätigen oder zu verwerfen. Das war Grundlage von Kritik. Man hat also Kritik vor allen Dingen im philosophischen, religiösen Sinne oder auch im wissenschaftlichen Sinne benutzt, um herzugehen und zu versuchen, herauszufinden, wie groß denn der Wahrheitsgehalt ist. Ja, ihr seid noch alle dabei? Wunderbar, alles klar. Also Punkt 1 ist, achte weder Rang oder Position von demjenigen, mit dem du dich unterhältst. Zweitens, alles wird in der Analyse objektiv betrachtet und auseinandergenommen, um den Grad der Wahrheit zu messen. Also das heißt, das Stilmittel der Kritik war, dass man hergeht und klopft alles ab rundherum und schaut nach, ja, stimmt denn das, was der mir gegenüber sagt? Und man schleudert seinem Gegenüber so lange Argumente, ja, entgegen, bis er wirklich entweder aufgibt und sagt, oh, ich kann nicht mehr, oder bis er hergeht und sagt, nee, meine Argumente, die ich allerdings gebracht habe, ja, die stimmen. Und du kommst dagegen nicht an. Das heißt, im Endeffekt ist Kritik dazu verkümmert, Argumente auszutauschen und derjenige, der sie im Endeffekt rhetorisch am besten rübergebracht hat, war der Sieger. Das war meistens so. Deswegen gibt es heute immer noch Rhetorikseminare, die man auch... Oh, hallo Simon. Schreib's mit, ja? Okay. Deswegen gibt es heute noch Rhetorikseminare, weil man in der Kritik, die man heute leicht anders bewertet, man nicht mehr unbedingt den Wahrheitsgehalt haben möchte, sondern den Sieg. Oder? Stimmt er da mit mir überein? Okay, alles klar. Drittens, jede Theorie oder jede Aussage wird betrachtet und wird vom Gegenüber positioniert und bewertet. Das heißt, ich habe eine Theorie, trage diese vor und ihr würdet hergehen, das ist das Wesentliche, das Wesen der Kritik, ihr würdet es bewerten. Anhand von Argumenten würdet ihr abwägen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und ihr würdet diese neu positionieren. Das ist ja auch das, was wir so den ganzen Tag tun. Aus der Psychologie weiß man, man braucht 3 Sekunden, um einen Menschen einzuschätzen. Das heißt, man bewertet diesenjenigen und positioniert ihn. Ja? Ist er mir gefährlich? Tut er mir weh? Ist er nett? Hat zwar einen Runzel auf der Nase, aber man kann ganz gut mit ihm klarkommen. Das tun wir ja auch den ganzen Tag. Das heißt, die Grundvoraussetzung für Kritik sind 3 Punkte, ich wiederhole die nochmal. Erstens, achte weder Rang noch Position. Zweitens, alles wird in der Analyse objektiv betrachtet und auseinandergenommen, um den Grad der Wahrheit zu messen. Und das dritte war, jede Theorie oder jede Aussage wird betrachtet und wird neu bewertet und positioniert. Würdet ihr sagen, dass das Wesen der Kritik, die wir heute leben, so im Wesentlichen noch dem entspricht, was die beiden sich so damals ausgedacht haben? Ah, unterschiedliche Meinungen. Schauen wir mal. Also wie gesagt, interessant ist, dass das Wort Kritairos in der damaligen griechischen Welt es schon gab. Das heißt, die Schreiber, vor allen Dingen des Neuen Testamentes, hätten die Möglichkeit gehabt, sich diesem Wort zu bedienen. Haben sie aber gar nicht. Das heißt, sie haben dieses Wort komplett herausgenommen. Ich habe auch noch mal hier irgendwo, ich habe doch noch was aus der Microsoft Encarta rauskopiert. Das hört sich immer ganz intelligent an, wenn man es so nennt. Also Kritik in der direkten Übersetzung vom Griechischen ins Deutsche heißt scheiden, unterscheiden, entscheiden und beurteilen. Vor allen Dingen im juristischen Sinne. Ja? Jede vernunftgeleitete Auseinandersetzung mit einem Sachverhalt, einer These oder einer Theorie, die mit dem Ziel der Ermittlung der Wahrheit um ein gerechtes Urteil bemüht ist. Ja? Also, das ist das Wesen der Kritik, wie man das damals verstanden hat, wie die beiden Jungs, Sokrates und Platon, sich das so überlegt haben. Wir haben heute in unserer Gesellschaft das Problem, dass wir eine griechisch geprägte Gesellschaft sind. Es gibt so 3 große Grundströmungen an Gesellschaftsformen. Das erste ist die griechische Demokratie oder auch zum Beispiel das griechische Grundverständnis für Körperkult. Ja? Ich habe keinen Bauch. Oder auch, dass ich Wert habe, weil ich Wert besitze. Das ist griechisches Grundverständnis, aber auch die Positionierung meines Gegenübers, wenn ich kritisiere. Wie gehe ich mit demjenigen um? Die Bibel kennt das Wort Kritik nicht. Warum? Weil sie aus einem anderen Gesellschaftskreis kommt. Nämlich aus dem orientalischen Gesellschaftskreis. Deswegen kennt man das nicht. Nämlich der orientalische Gesellschaftskreis geht komplett anders um mit diesem Wort. Der 3. große Gesellschaftskreis ist der asiatische Gesellschaftskreis, den es auch noch gibt. Wir unterliegen hier in Zentraleuropa sehr stark den Werten der griechischen Gesellschaft. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viel mitbekommen aus diesem Bereich. Also das war eine Einleitung. Ja, jetzt stand ich dann da, wollte über etwas predigen, was nicht in der Bibel drin steht. Und also musste ich mir Gedanken machen, warum? Warum steht das nicht in der Bibel? Hab dann also mal reingeschaut und habe gefunden, welches Wort hat man denn eigentlich im Griechischen benutzt, um in irgendeiner Art und Weise jetzt endlich mal dem anderen mal eine Pfanne rüberzubraten. Ich meine, mit ihm natürlich zu reden. beziehungsweise Kritisches zu besprechen. Und interessant war, dass das Wort, was dort genutzt wird, ein ganz anderes ist. Ich weiß nicht, irgendwelche Profis unter uns kennen das, jemand? Das? Gut, da liege ich ja prima. Bitte? Das wollte ich nicht sagen. Danke, ich habe es verstanden. das Wort, das genutzt wird im Neuen Testament, heißt Parakletein. Für diejenigen, die noch so ein bisschen Latein mitbekommen haben, para heißt, ist eine abgeleitete Form für pro, also für jemanden reden. Und vielleicht wissen ein paar Leute, wie denn der Heilige Geist im Neuen Testament genannt wird. Parakletos. Oh. Das heißt, wir haben hier einen Zusammenhang, der sehr interessant ist. Das Wort, was genutzt wird in der Auseinandersetzung mit anderen Leuten, heißt Parakletein. Und die direkte Übersetzung können wir überhaupt gar nicht im Deutschen machen, weil der deutsche Wortschatz in dem Sinne dieses Wort gar nicht kennt in seiner kompletten Bandbreite. Deswegen muss ich mehrere Wörter nehmen, um das in irgendeiner Art und Weise zu definieren oder klarzumachen, was es ist. Parakletein heißt, dass ich für jemanden rede. Das Wort Prophetie hängt da übrigens auch mit drin. Ja? Das heißt, auch Prophetie heißt für jemanden reden. Aber anders. Nämlich das Wort Parakletein wird genutzt, um ermutigend mit dem jemanden, also mit dem anderen zu reden. Um mit demjenigen bestätigend zu sprechen. Es wird das auch genommen als väterliche Ermahnung. Ja, und steht im kompletten Gegensatz zu den drei Grundprinzipien der Kritik, wie wir sie kennen, aus der griechischen Welt. Warum? Weil nämlich dieses Wort Parakletein achtet sehr wohl Rang und Position desjenigen, mit dem ich rede. Erinnert ihr euch an das Wort, was der Paulus zu Timotheus gesagt hat, wie er denn bitteschön die Älteren zurechtweisen soll? Wie ein Sohn seinen Vater anspricht auf etwas. Also voller Respekt demjenigen gegenüber, mit dem ich rede. Was denkt ihr, wenn Gott mit uns redet, redet er dann in Form der Kritein, also im Wort der Kritik, oder redet Gott mit uns im Rahmen von dem, was wir hier sehen, in diesem Parakletos-Gedanken, wenn wir Gott gegenüberstehen? Das ist übrigens nach meiner Meinung der Grund, warum wir erhobenen Hauptes vor Gott stehen können. Weil die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht, nicht griechisch ist. Ja, ich achte deinen Rang und Position nicht und meine Argumente werde ich dir jetzt erst einmal überhäufen und dir dadurch zeigen, dass ich recht habe, sondern wie sieht's aus? Wie redet Gott mit uns? Es ist mehr väterliche Liebe, Verständnis für die Situation, in der ich bin, dass Gott uns achtet und respektiert in dem, wie wir sind. Würde ich sagen, schon, oder? Sind das nicht zwei komplett krasse Gegensätze? Eine Wortmeldung. Ja. Richtig. Genau. Habt ihr das alle bis in der letzten Reihe verstanden? Wunderbar. Ich habe hier hingeschrieben, Parakletos ist immer lösungsorientiert, weil der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht das Argument. Und das ist eine sehr interessante Wahrheit. Also ich wiederhole das nochmal. Parakletos stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nicht das Argument. Und wir merken jetzt so langsam, warum steht das Wort Kritein, also Kritik, nicht in der Bibel. Weil in der Bibel Gott und die Beziehung zum Menschen im Mittelpunkt steht. Und da hat das Wort Kritein in dem Sinne überhaupt gar keinen Platz. Ist nicht existent. Und nach meiner Meinung ist es so, dass wir hergehen sollten, wir sollten unser griechisches Grundverständnis einmal klären, was tun wir, wenn wir mit anderen Leuten reden? Sind wir diejenigen, die Kritein benutzen? Das heißt, ich bin derjenige, der die Argumente hat, lade sie in meine nicht existierende Pipegun und werde so lange auf denjenigen einschießen, bis derjenige bekennt, ja, du hast ja recht. Oder reden wir im Rahmen von Parakletein miteinander, ermutigend, ermahnend, väterlich zurechtweisend wird auch dazu genommen, Kennt ihr diese Geschichte im Galaterbrief, wo der Paulus berichtet, wie er mit Petrus redet, als der Petrus in Jerusalem Mist gebaut hat? Er hat nämlich zuerst mit Heiden gegessen, danach hat er Waschungen gemacht und hat dann mit den Juden gegessen und gesagt, oh, die Heiden, naja, die sind schon, naja, gut. Also er hat hergegangen und hat das Neue Testament verdreht in seinem Verhalten. Wie dann der Paulus mit dem Petrus umgeht und sagt ihm, ich habe ihm ins Angesicht widerstanden und habe ihm vor allen Brüdern gesagt, das war nicht in Ordnung, was du getan hast. Würdet ihr sagen, das war Kritein, was er getan hat? Oder war das im Rahmen von, ich rede für dich? Das ist freundschaftlich hinweisend auf ein Thema. Du stehst hier im Mittelpunkt, du musst hier was ändern. Und jetzt ist die Frage auf deine Position in dieser Geschichte. Wie gehst du damit um? Machen wir das griechisch? Da muss ich dir leider sagen, das tut mir leid, das steht nicht in der Bibel. Wenn du hergehst, achtest nicht den Rang und Position mit demjenigen, mit dem du redest und lässt nur dein Argument gelten und darauf bedacht bist, dass dein Argument am Ende zieht und der Gewinner ist, dann bist du im falschen Film. Weil wir nämlich Art und Weise und Wesen der Gemeinde, aber auch in dem, wie Gott mit uns persönlich redet, eine komplett andere Geschichte ist. Ich weiß zumindest von einer Kindergärtnerin hier, das ist Lotte, und der wesentliche Grund, warum Kindergärtnerinnen in dem Alter von Lotte ein kaputtes Kreuz haben, besteht in zwei Gründen. Der erste sind die Stühle und der zweite ist, wie müsst ihr mit Kindern reden? Immer nach unten, immer auf Augenhöhe. Das ist Kritein nicht. Kritein ist nicht auf Augenhöhe. Da zählen zwei Punkte, die Wahrheit und das Argument. Bei dem, wie Gott mit uns umgeht, da zählst du und deine Beziehung mit Gott, die du hast. Und das ist auch der Augenblick, würde ich sagen, in der Predigt, der sehr spannend wird für mich. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich an eurer Stelle da sitzen würde, dann würde ich dann irgendwann mir überlegen, oh weia, jetzt wann ist er denn endlich fertig? Und jetzt wird es dann langsam, geht's ans Eingemachte. Weil nämlich nach meiner Überzeugung nach handeln wir sehr, sehr stark griechisch. Wenn du ehrlich bist, und wenn du dir selber mal die Frage stellst, ja, wie gehe ich denn mit anderen Leuten um? Würdet ihr sagen, die gehen ermutigend um? Wenn du nach Parakletein handeln würdest, dann würdest du mit den Leuten reden und nicht über sie. Ich genauso. Dann würdest du nicht mit einer dritten Person, die gar nichts mit der Situation zu tun hat, hergehen und sagen, hey, pass mal auf, ey, das ist auch, boah, und das ist das und das und das passiert. Und ich habe ihm noch gesagt und er hat es nicht getan. Dein Argument wird dadurch nichtig. Warum? Weil das, was du tust, überhaupt gar nicht in der Bibel steht. Das kann man noch nicht mal irgendwie schön heilig zudecken. Funktioniert nicht, weil es das nicht gibt. Ich möchte ein Beispiel bringen. Das steht in 1. Timotheus Kapitel 5. Das habe ich mir mal herausgesucht, um hier mal klarzumachen, wie denn das so aussieht. 1. Timotheus Kapitel 5. Vers 17 bis 22, da steht, das ist ein Beispiel, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Also seid froh, dass ich kein Ältester bin. Nein, war ein Spaß. Außerdem, ob ich das gut mache, weiß ich manchmal nicht, aber egal. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, also das war jetzt die Bewertung für die Ältesten, nee, ist auch nicht richtig. Das ist ein Beispiel. Entschuldigung, Wolfgang. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Jetzt kommt der Bereich, der spannend wird. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zu Recht. Da steht Parakletai, nicht Kritikos. Weise zu Recht. Hört sich hart an. Aber hier steht, ermutige sie, das Richtige zu tun. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, also der holt eine Menge Leute als Argumentation, dass du diese ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände legen niemanden schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst für rein. Das heißt, das Vorgehen, Timotheus war ja so etwas wie der Gemeindecoach. Das heißt, es gab da Ältesten und der Paulus sagt ihm, du pass mal auf, wenn irgendeiner Anklage gegen einen Ältesten hat, dann nimm sie nur auf, wenn er mit zwei oder mit drei anderen Leuten noch auftaucht. Im Alten Testament gibt es das Grundprinzip, aufgrund von zwei oder dreier Zeugen ist eine Aussage richtig. Das ist ein Beispiel. Aber wie oft würde ich mir wünschen, dass Leute mich zum Beispiel anrufen, wenn sie sagen, hey, du pass mal auf, du hast da voll Mist gebaut. Und würden im Rahmen von Parakletern handeln und sagen, pass mal auf, wir wissen, du bist ein ausgeflippter Freak und machst da komische Sachen hin und wieder. Ich verstehe da was nicht, ich möchte dich gerade was fragen. Anstelle herzugehen, ja, und mit allen anderen darüber zu reden, nur mit mir nicht. Mir ist das sehr oft passiert, vor allen Dingen in der Zeit, wo ich auf der Bibelschule war. Ihr müsst das so sehen, die Bibelschule, auf der ich war, war ein permanenter, ja wie soll ich sagen, Jugendherbergsbetrieb. Das heißt also, wir haben mit allen Schülern beisammen gelebt. Alle 6 Semester unter einem Dach. Na gut, die Brüder und die Schwestern waren getrennt. Das war geballte Heiligkeit. Und jetzt kam ich dann da an, ja, 4-5 Jahre im Kinderheim gelebt. Ja, super, ich wohne jetzt hier. Hey, ich habe da sowas von überhaupt gar nicht reingepasst. Und das Wesen von Kritik habe ich dort kennengelernt. Nach 1,5 Jahren war ich so am Ende. Ich hatte Probleme mit meinem Magen, ja, permanente psychosomatische Störungen, weil immer irgendeiner wusste, wie man es besser macht. Irgendeiner von den Jungs, mit denen ich da zusammengelebt habe, wusste immer, wie man noch heiliger leben konnte. Und ich glaube, sie haben es auch teilweise richtig gut gemeint. Nur mir ging es richtig elend. Ich wusste ja, was ich für ein Wicht war und woher ich gekommen bin. Dass ich keine Kultur hatte und wie ich aufgewachsen bin. Das wusste ich ja alles. Und dass ich auch ein bisschen chaotisch war, das wusste ich auch. Ja, dass man teilweise mit einem Bulldozer durch mein Zimmer fahren musste, damit man irgendwie durchs Bett kommt. Das war mir ja alles bekannt. Aber es waren zu viele Leute da, die hergehen und wollten mich besser machen. Mit ihren Argumenten. Und mir ging es miserabel. Irgendwann musste ich die Entscheidung fällen, nach 1,5 Jahren, ja, nachdem ich irgendwie ein halbes Jahr lang nur noch Durchfall gehabt habe und ich habe 75 Kilo gewogen, das sieht man mir jetzt nicht mehr an, gute Arbeit meiner Frau, musste ich die Entscheidung fällen, muss sagen, wie gehe ich damit um? Und ich bin hergegangen, habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich werde nur noch das in meinem Leben ändern, was du mir zeigst, nicht was Menschen mir sagen. Um mich einfach zu schützen vor dem permanenten Bombardement von Kritik und hineinsprechen in mein Leben, musste ich mich schützen. Was hat nicht mehr funktioniert, weil ich bin da selber komplett auf der Strecke geblieben. Alles klar. Noch so ein Wort aus 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott redet für uns. Achtet die Person und respektiert uns. Und gibt uns freundschaftliche Hinweise, was wir denn ändern sollten. Und wir sollten nach meiner Meinung auf ihn hören. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir hergehen und das Wort Kritik über Bord kippen, weil es steht definitiv nicht in der Bibel und es tut uns nicht gut und es vergiftet auch unseren Freundeskreis und vielleicht auch unsere Gemeinde. Und ich glaube, da wirkt auch die sogenannte konstruktive Kritik in dem Sinne nicht. Ich weiß nicht, woher die Wortschöpfung kommt. Ich habe mal nachgeguckt, ja, Wikipedia. Da stand was von konstruktiver Kritik, die nahe versucht, an das heranzukommen, was die Bibel bringt, aber es nicht schafft. Und ich denke, selbst mit konstruktiver Kritik kommen wir nicht weiter. Warum? Weil konstruktive Kritik immer noch zu sehr emotional distanziert ist. Das ist bei Parakletern ist es nicht so. Da bist du emotional mit dabei. Du bist mit dem Herz verbunden, mit dem du redest und versuchst ihm den Hinweis zu geben, dass er was ändern muss in seinem Leben. Das tut Kritter nicht, dass man emotional distanziert. Man hat sein Argument und sagt, du pass mal auf, das ist Leben, das ist Tod, mach's so oder stirb. Und ich denke mal, wenn wir hergehen und fällen die Entscheidung als Gemeinde, dass wir Kritik nicht haben wollen und das austauschen mit Fürsprache, also für jemanden reden, das ist ein guter Tausch, den wir machen, weil selbst Gott handelt so mit uns. Es gibt sogar den Hinweis vom Paulus an den Timotheus, das ist jetzt bitteschön, also das ist ein sehr kritischer Teil, aber ist mir so aufgefallen auf der Toilette heute Morgen, dass der Paulus sagt zum Timotheus, dass er darauf achten soll, dass junge Witwen schnell wieder heiraten. Weil wenn sie das nicht tun, dann bringen sie die Häuser durcheinander. Ihr natürlich nicht, wir haben ja auch in dem Sinne, also egal. Was damit gemeint ist, und das schreibt er auch so, dass ihr geschwätziges Wesen Häuser in Brand steckt. Wow, hätte er heute nicht schreiben können. Heute wäre er gleich aus allen Zeitungen rausgeflogen. Mir geht es auch nicht darum, um Frauen oder ich meine auch nicht dich, darum geht es gar nicht. Nur interessant ist, wie er hier umgeht. Das ist nicht konstruktiv, was da gelaufen ist. Und er sagt, du pass mal auf, das soll so nicht sein. Das hier ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wenn du nicht die Position und den Rang desjenigen achtest, mit dem du redest, unabhängig davon, ob es jetzt ein Ältester ist, ich rede von uns allen, es kann ein Diakon sein, das kann jemand sein, der reich ist, der arm ist, der hässlich ist oder schön ist, es ist wurscht egal. Wir finden sowieso genug Gründe, warum irgendjemand uns etwas nicht sagen darf. Ja? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du die Person achtest mit dem, was sie ist. Mich von Gott geliebt, das reicht erstmal. Und wie hier damit umgegangen wird. Und ich sage euch was zu diesem Witwenthema, damit die Männer auch gleich zu ihrem Zug kommen. Da gibt es einen Bibelvers, der ist noch weitaus kritischer, um das mal so auszudrücken. In Lukas Kapitel 6, Vers 37, da sagt Jesus, ein Teil der Bergpredigt, Vers 37, und richtet nicht. So werdet ihr nicht gerichtet, verurteilt nicht. So werdet ihr nicht verurteilt, sprecht los. So werdet ihr losgesprochen. Lukas 6, Vers 37. Im Matthäusevangelium, ich glaube das Kapitel 7, da wird das auch nochmal aufgenommen. Und da steht die Sache mit dem Balken und Splitter. Ihr wisst, was ich meine, ja? Und ich sage euch was, diese Balken-Splitter-Geschichte ist nach meiner Meinung Kritik. Mit Argumenten loslegen und nicht für jemanden sprechen. Und meine Frage ist, hängt wirklich dein Herzblut daran, wenn du jemanden mal die Meinung geigst? Möchtest du denjenigen so zurückweisen, zurechtweisen, dass du ihn gewinnen kannst als Person? Oder zählt nur dein Argument? Ich habe es ja immer gesagt, funktioniert so nicht, wie du es machst. Hör mir mal zu. Mein Argument, super Sache. Und damit hier keine Illusion herrscht, ich lebe in einer Welt, die nur so funktioniert. Ich arbeite im Vertrieb und ich muss gucken, dass mein Argument unantastbar ist, weil nur dann kauft der Kunde ein. Also nicht, dass ihr denkt, so setzt er uns davor. Keine Panik, ich stecke da genau mittendrin. Das ist genauso mein Ding. Ich muss mir genauso Gedanken machen. In dem Job, den ich anfange, nächste Woche, übernächste Woche, Dienstag, ist es sogar so, dass ich Personalverantwortung habe. Das heißt, da muss ich plötzlich mit einem Geschäftsführer über jemanden anders reden. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich sage es euch ehrlich. Bin mal gespannt. Richtet nicht. Damit ist der juristische Sachverhalt gemeint, dass wir eine Schuld feststellen. Ja? Wie oft tun wir das, dass wir hergehen, sehen eine Situation und sagen, das funktioniert nicht, weil. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Jesus sagt, du bist nicht derjenige, der hier Schuld feststellt. Du nicht. Ich ja, du nicht. Brauchst du gar nicht. Du hattest selber genug, ich habe mich drum gekümmert, alles weg. Hast keine Schuld mehr. Deswegen kümmere dich nicht um die anderen. Kümmere dich um dich. Außer du hast vielleicht den Auftrag von mir. Aber dann gebe ich auch dir den Parakletos, der also für denjenigen redet, der sein Herz gewinnen will. Dann ist das okay. Aber stell du keine Schuld fest. Die Schuldfrage ist geklärt. Verurteile nicht. Was ist denn verurteilen? Verurteilen ist die Konsequenz von Schuld. Also ich habe dir gesagt, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Und deswegen mache ich jetzt dies und jenes. Ich finde das sehr interessant, dass unsere Grundeinstellung zu einem Thema und die Konsequenz, die wir daraus ziehen, meistens auch das Ergebnis fördert. Ja? Kommt was Neues auf dich ins Geschäft? Ich habe es schon zweimal erlebt. Meine Firma wurde schon also verkauft, zwei verschiedene Firmen, und jedes Mal war ich mittendrin. Ja, und das ist immer dasselbe mit den Kollegen. Ja, rennen über den Flur. Oh, die sind alle arbeitslos. Entschuldigung. Das ist sehr emotional. Ja, und interessant ist, dass die Leute, die am negativsten über den Flur rennen und alle ganz wuschig machen im Kopf, alle verrückt machen, die sind auch die, die als erstes gehen müssen, weil die Politik machen. Die heizen den Laden richtig auf. Schon ein paar Mal erlebt. Und ihr Urteil, was Sie über eine Situation gesprochen haben und die Konsequenz, die Sie gezogen haben, das Urteil war, wir werden alle arbeitslos werden. Das stimmt so nicht, wie du das tust. Das ist nicht richtig. Das Urteil, was Sie gesprochen haben, ist herausgekommen in der Konsequenz. Nämlich die, dass Ihre Einstellung genauso wurde wie das Urteil, was Sie gesprochen haben. Ich habe dir doch immer gesagt, das funktioniert so nicht. Das ist das Urteil, was wir fällen, obwohl wir gar keinen Schimmer haben. Im dritten Teil des Verses, da sagt Jesus, dass wir lossprechen sollen. Damit ist das juristische Lossprechen gemeint. Wenn wir lossprechen, wenn wir also von Sünde freisprechen, dann werden auch wir von Sünde freigesprochen. Im juristischen Sinne ist es gemeint. Das heißt, wenn wir hergehen, stellen Schuld fest, sprechen ein Urteil, dann haben wir nicht losgesprochen, im Gegenteil. Dann haben wir den kompletten juristischen Prozess durchgezogen. Und Jesus sagt, dreimal tu das nicht. Das Schöne ist, immer dann, wenn es kritisch wird in der Bibel, gibt es auch immer eine Verheißung. Also das ist jetzt der positive Teil. Ich hoffe, ich habe euch jetzt auf die Totalsohle erreicht. Ich denke mal, es ist klar geworden, was ich sagen wollte. Lass uns also die Kritik. Das heißt nicht, dass du irgendwas ansprichst, was kritisch ist. Habe ich nicht gesagt. Okay? Habe auch nicht gesagt, dass du zu allen Ältesten nett sein sollst. Habe ich auch nicht gesagt. Ich möchte, dass du deine Position überprüfst. Wie du umgehst mit anderen Leuten. Wie du sie in die Pfanne haust, während die nicht da sind. Darum geht es mir. Das gibt es nicht in der Bibel. Die Leute werden persönlich angesprochen, angerufen. Ich habe das mal erlebt als Praktikant auf der Bibelschule, in einem Seelsorgegespräch. Seelsorger war da, gegenüber war da der Hilfesuchende und hat da lästernmäßig über irgendjemanden abgezogen, den wir zum Glück nicht kannte. Was macht der Prediger? Holt sein Handy raus, drückt ihm das Handy in die Hand und sagt, ruf ihn an. Da war Ruhe. Ganz ruhig war es da. Weil dann konnte er ihm das plötzlich alles nicht mehr sagen. Wenn wir das machen, ist unsere Gemeinde tot. Wenn du das machst, bist du tot. Lass das. Gibt's nicht in der Bibel. Okay? Gut. Kommen wir zur Verheißung. In Vers 38, also Lukas 6, Vers 38, ist der Satz danach. Da steht, gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch zugemessen werden. Das, was du gibst an Kritik, das wird dir irgendwann mal so dermaßen ins Kreuz hauen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist, das, was du geben wirst, das wirst du auch zurückbekommen. Vielleicht nicht dasselbe, aber das Gleiche. Also ich möchte dich ganz klar auffordern, rede nicht über die Leute, und fälle Urteile, sondern rede mit den Leuten. Egal in welchem Rang und Position sie sind. Egal ob sie gläubig sind oder ungläubig sind. Größeren Respekt können wir niemandem zollen, als wenn wir das hergehen. Weil ich weiß, wenn du mit mir über jemand anders redest, redest du auch über mich, über andere. Bei mir gibt es sehr viele Sachen, über die man reden könnte, das weiß ich. Wenn du gibst, wenn du dein Herz gibst anstelle Kritik, dann werden dir auch Herzen zufliegen. Das ist das, was ich dir sagen will. Und so schließt doch Jesus ab. Im Matthäusevangelium, da wird es noch schöner gesagt. Da steht drin, das, was du den Leuten tust, was du möchtest, was sie dir tun, ja, das mach du auch. Wenn du möchtest, dass die Leute gut mit dir umgehen, dann tu das doch auch. Ich denke mal, es ist klar geworden, was ich sagen wollte. Und ich würde auch hier gerne aufhören an diesem Punkt. Ich denke mal, ich brauche nicht mehr sagen. Argumente hatte ich nicht. Hoffe ich nicht. Ich hoffe, ich habe euch auch nicht erschlagen. Ich achte euch, um gleich einen Gegenpol zu setzen zu dem, was Kritik ist. Und ich möchte euch gewinnen und nicht zu Tode kritisieren, sondern ich möchte euch ermutigen, das Richtige zu tun. Mit mir gemeinsam, nehmt mich mit. Das Richtige zu tun, dass wir nicht über Leute reden, sondern mit ihnen reden. Dass wir uns verweigern, situationskritisch große Analysen zu fahren, über irgendwelche Leute ein Urteil auszusprechen. Und das Problem ist nämlich, weil wir leben das Urteil am Ende aus. Guckt mal deinen Nachbarn an. Wenn du sagst, dein Garten sieht immer miserabel aus, dann kann dein Nachbar machen, was er will. Sein Garten sieht immer miserabel aus. Und wenn es mal nicht so ist, bist du kurzzeitig überrascht, aber sein Garten sieht ja immer noch miserabel aus. Das ist ganz praktisch, Leute, und ich glaube, das geht ganz tief bei uns rein. Und ich würde vorschlagen, dass du hergehst und schmeißt wirklich Kritik über Bord. Und ich möchte dich ganz klar dazu aufrufen. Wir hoffen als Familie, dass wir noch eingeladen werden von euch. Nee, war ein Spaß. Ich wünsche euch ganz herzlich Gottes Segen für diesen Sonntag. Nehmt das vielleicht mit. Seht es nicht kritisch, sondern ermutigend. Wir sitzen ja alle im selben Boot, haben dasselbe über Bord zu schmeißen. Deswegen lasst es uns einfach machen. Okay? Gut. Alles klar. Dann, wie gesagt, schönen Sonntag wünsche ich euch.
Ricarda, kommt ihr? Ja, ihr Lieben, ich möchte euch auffordern, Gott jetzt eine Antwort zu geben. Mit dem Lied, das wir jetzt miteinander singen. Vielleicht schaffen wir das, dass er sich freut und wir uns ebenfalls darüber freuen. Dazu aufstehen, wenn es euch Spaß macht.
Mein Klagelied verwandelt in einen Jubel.